So es geht los. Rein. Meine Damen und Herren, ich eröffne unsere nächste Zeitzeuginnen-Sitzung und begrüße vor allem unseren Gast, Frau Dr. Rosina Neumann. Habe aber vorweg noch so ein paar technische Dinge. Das nächste Mal tagen wir nicht hier. Wenn ich die Mann- und Frauschaft übersehe, passen wir in 106. Wir haben sonst Hörsaal 218, den finde ich aber ein bisschen groß und ungemütlich. Für Liebende ist bekanntlich in der kleinsten Hütte Platz. Wenn Sie einverstanden sind, verlegen wir nach 106 in Knast. Geht das? Ja. Sie setzen es einfach so fest. Sie kriegen noch eine Rundmail. Darüber sind ja nicht alle da. Denn es ist ein bisschen gedrängelt, aber 218 ist reichlich ungemütlich. Der zweite Hinweis, diejenigen, die jetzt BAMA-Prüfungen machen müssen, wollen, wissen hoffentlich, dass sie sich melden müssen im Prüfungsamt. Und die Zettel muss ich dennoch unterschreiben. Also nächste Woche, am 20. ist, glaube ich, Termin. Das Dritte, Sie haben hoffentlich die Rundbriefe gelesen. Es gibt jetzt eine solche Liste, ich habe sie nochmal ausgedruckt, der verteilten Professoris. Und da sind auch noch Nachträge möglich, aber das machen wir nicht jetzt in der Sitzung, sondern wenn nachher oder auf schriftlichem Weg. Bitte denken Sie daran, dass auch aus rechtlichen Gründen wir aus TUT-IP nur an die Uni-E-Mail-Adressen versenden können. Und ungefähr ein Drittel von Ihnen hat ja andere, Sie können das aber umleiten oder Sie müssen sich die Mühe machen, da jede Woche mal reinzugucken. Sonst können wir nicht miteinander kommunizieren. Bevor wir jetzt direkt in das Zeitzeuginnengespräch gehen, wollen wir die Protokollanten vorstellen, die hier also schon aufgereiht sitzen. Jetzt muss ich die Reihenfolge einmal sehen. Also einmal haben wir, wenn ich dort für Stefan Meinburg, dann kommt Tina Thome, dann kommt Lisa Walter und schließlich Judith John. Das sind die Protokollantinnen, Protokollanten. Sie wissen, wie es geht, denn Sie haben bitte dann Ihre Datenträger dabei, sonst werden die ausgeliehen. Dann kommen wir zum Zeitzeugengespräch. Dieses hat ja, Zeitzeuginnengespräch, hat im Allgemeinen eine Teilung in kurze Autobiografie und dann Bericht über die akademische Laufbahn, Karriere, wie immer man, Berufstätigkeit, wie man es nennen will. Und Frau Neumann wollte den Schwerpunkt mehr legen auf ihre Tätigkeit als Gleichstellungsbeauftragte, die sie, wenn ich nicht irre, 7 Jahre lang war. Und ich mache immer so eine Bemerkung, wann haben wir uns das erste Mal gesehen? Ich habe Frau Neumann so häufig gesehen, dass ich es nicht mehr genau sagen kann. Aber ich hatte eigentlich beim ersten Mal einen sehr angenehmen Eindruck, weil ich Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragte eigentlich mehr als kämpferische Frauenbewegte kennengelernt hatte. Und bei Frau Neumann ist es so, weil sie sagte, ich glaube, es ging um eine Berufungsliste oder so etwas, es geht nach Qualifikation und nicht nach Geschlecht. Und das fand ich eigentlich ganz gut, dass wir nach Qualifikation entscheiden konnten. Das ist das, was ich erinnere. Frau Neumann mag andere Erinnerungen haben, aber das ist nun so, dass Menschen sich unterschiedlich erinnern. Und wir alle wissen, dass Zeitzeugen und Zeitzeuginnenberichte immer dargestellt sind von dem Standpunkt des Berichtenden aus. So soll es sein, so dokumentieren wir. Und die Quellenkritik überlassen wir dann anderen, die später damit arbeiten. Frau Neumann, wir freuen uns besonders, dass Sie zu uns gekommen sind, weil dieses, nämlich Ihre Tätigkeit als Gleichstellungsbeauftragte, ein wichtiger Erfahrungsbericht ist, der vermutlich nicht in allen Akten steht und deswegen für uns von großem Interesse ist. Und jetzt haben Sie das Wort.
Dankeschön. Herr Professor Krüger hat ja nun schon einiges vorweggenommen, was ich jetzt zu Beginn gesagt hätte. Natürlich werde ich etwas zu meinem Lebenslauf sagen und über meine Entwicklung. In diesem Jahr im August werde ich 25 Jahre an der Universität sein, das heißt also schon sehr lange. Aber den Schwerpunkt möchte ich trotzdem auf die Arbeit als Gleichstellungsbeauftragte setzen, weil es ja auch Schwerpunkt in diesem Seminar ist. Es geht um Frauen, Frauenstudium und da gehört das eben entsprechend rein. Ich weiß nicht, ob ich von der Stimme durchhalte, ich bin ziemlich erkältet. Wenn es zu leise ist, bitte ich, dass Sie das dann monieren.
Die
Sonne weg ist, können wir es besser
nehmen. Okay. Wer nimmt die Sonne mal bitte schnell weg? Zum Lebenslauf. Ich bin also 1956 in Rostock geboren, bin Rostockerin, habe die normale Schullaufbahn, habe also Polytechnische Oberschule besucht, dann erweiterte Oberschule und dann ist vielleicht etwas anders als bei anderen. Ich bin dann ein Jahr in Halle an der ABF gewesen oder Institut zur Vorbereitung auf ein Auslandsstudium, waren dann ab 1975 bis 1980 erstmal zum Studium der Psychologie in Moskau an der Lomonossow-Universität. Habe dann im Anschluss dort in Moskau meine Promotion gemacht, also insgesamt 9 Jahre. Und wenn ich dann gucke, wann ich meine Promotion verteidigt habe, 1985, also waren das 10 Jahre Moskau, natürlich mit Unterbrechung. Habe im Anschluss, als ich zurückkam in die DDR, am Institut für sozialistische Wirtschaftsführung gearbeitet. Das war ein Institut innerhalb der Universität. Heute klingt das natürlich alles ein bisschen merkwürdig, aber ich habe bewusst den Namen nicht verändert. Habe im Rahmen dieses Instituts mit Führungskräften zu tun gehabt, damals Leiter in unserer Begrifflichkeit, und habe dazu die Trainerausbildung absolvieren müssen, um mit denen entsprechend Verhaltenstraining zu machen. Auch das klingt wieder merkwürdig, wenn man sich dann fragt, was für ein Verhaltenstraining innerhalb der DDR. Aber es gab schon entsprechende Möglichkeiten und es gab auch Möglichkeiten, mit bestimmten Situationen sich zu arrangieren. Anschluss, also mit der Wende, bin ich dann an die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät gekommen, habe dort dann bis 2003 gearbeitet und bin seit 2003 an der Philosophischen Fakultät. In der Zeit, als ich an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät war, habe ich dann noch den dankbaren Job als Gleichstellungsbeauftragte ausgeübt, und zwar von 1994 bis 2001. Das war also neben meinem eigentlichen Job als wissenschaftliche Mitarbeiter am Lehrstuhl. Das heißt, es waren 2 Tätigkeiten. Und war Mitglied des Konzils in vielen Senatskommissionen. Das war man automatisch als Gleichstellungsbeauftragte. 2001 wurde ich Vorsitzende der Friedrich und Irmgard Harms Stiftung beziehungsweise Geschäftsführerin, das bin ich heute noch, und verwalte in der Zwischenzeit auch noch ein Wohnheim. Das heißt, durch die Stiftung haben wir ein Wohnheim und dieses Wohnheim ist sozusagen meins. Stimmt so nicht, ne? Aber ich verwalte es. Also, das also zum Lebenslauf ganz grob. Dann möchte ich Ihnen sagen, wie ich meinen Beitrag hier aufgebaut habe. Ich wollte eigentlich jetzt etwas aus einem Buch vorlesen, das natürlich noch nicht geschrieben ist, das ich aber schreiben wollte, und ich hatte auch schon 10 Seiten. 10 Seiten, aber die sind schon ganz, ganz lange geschrieben worden, und zwar über die Tätigkeit des Gleichstellungsbeauftragten, weil da war so viel, was ich mitteilen wollte. Aber irgendwann gab es wichtigere Sachen und es ist dann eben in Vergessenheit geraten. Ich habe es nicht gefunden zu heute, aber ich habe dafür einen alten Heuler mitgebracht. Und in dem alten Heuler gibt es ein Interview, das von Studentinnen mit mir geführt wurde 1995, wo ich etwas zu der Motivation sage, warum ich Gleichstellungsbeauftragte geworden bin. Dann möchte ich etwas zu den Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten sagen und zu den Projekten, die ich dann geleitet habe. Dann lese ich Ihnen etwas vor aus dem letzten Interview, das ich gegeben habe, nachdem ich die Tätigkeit absolviert hatte. Und ganz zum Schluss bringe ich Ihnen Regeln der Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten, also was ist gut oder was ist schlecht, die nicht von mir erarbeitet wurden, sondern von den Frauenbeauftragten der alten Bundesländer, aber die ich voll unterstreichen kann, zumindest einige davon. Und ich möchte sie dann nochmal untersetzen anhand der Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Zu meiner Motivation. Ich habe, Sie haben es gesehen am Lebenslauf, eine normale Ausbildung in der DDR bzw. in der Sowjetunion absolviert, ohne mich mit Geschlechtsspezifik zu beschäftigen. Das war auch nicht der Punkt. Und auf die Frage, warum haben Sie sich damals zur Wahl der Gleichstellungsbeauftragten gestellt, habe ich 1995 geantwortet. Ich fand es sehr schade, dass mit der Wende so viele Sachen weggebrochen sind, bei denen vielleicht persönliches Engagement hätte etwas ändern können, wo wir uns aufgrund von Unsicherheit und so weiter nicht mehr eingebracht haben. Dann kam irgendwann der Punkt, an dem ich mich fragte, ob es wirklich so ist, dass ich nichts tun kann. Es war eine bestimmte Unzufriedenheit, zum Beispiel auch hier an der Fakultät. Ich muss dazu sagen, dass ich mich vorher nicht viel mit dieser Sache befasst habe, nur aus der Sicht meines Psychologiestudiums mit dem Problem der Geschlechterspezifik, doch das hat in der DDR in den Untersuchungen keine große Rolle gespielt. Ich habe mir gesagt, okay, ich werde es versuchen, vielleicht kann ich da kämpfen, was verändern. Nicht für Frauen kämpfen, sondern mehr, dass man sich einbringt, man sich nicht den Vorwurf machen muss, nichts getan zu haben. Und das ist genau das, was Professor Krüger gesagt hatte, sein erster Eindruck. Ich bin ein unwahrscheinlicher Gerechtigkeitsapostel und das betrifft nicht das Geschlecht. Es hat einfach damit zu tun, wenn eine Sache nicht gerecht verläuft, dass ich mich dort einbringen muss. Und da gucke ich nicht, ist es die Frau oder der Mann, sondern ist die Sache in Ordnung oder nicht. Und deshalb war mein Ansatz von vornherein auch kein geschlechtsspezifischer. So habe ich angefangen. In der Zwischenzeit hatte sich das natürlich dann geändert, weil diejenigen, die ungerecht behandelt wurden, doch vorrangig die Frauen waren. Aber das musste ich auch selber erst erfahren. Das war also ein Punkt, der sich mit der Arbeit als Gleichstellungsbeauftragte ergeben hat. Als ich mich 1994 zur Wahl gestellt hatte, war es eben aus dieser Situation heraus, dass viele Dinge im Argen waren, dass man nicht informiert wurde, dass man überhaupt nicht wusste, was mit einem geschieht. Ja, das war wirklich so eine Situation, wo man gesagt hat, okay, und was wird morgen sein? Und dann gab es zig Gerüchte und Veränderungen und so weiter. Und wir wurden immer sehr, sehr spät informiert, so dass ich gesagt habe, okay, entweder du gehst oder du musst irgendwas machen. Und da passiert es, dass die Gleichstellungsbeauftragte gesucht wurde. Das war das erste Mal, weil es 1994 zum ersten Mal ein Gleichstellungsgesetz gab. Sie haben Frau Wicker schon gehört und ich bin extra auch deshalb hergekommen, weil Frau Wicker meine unmittelbare Vorgängerin war, aber das war noch ohne Gesetz. Das heißt, es gab jemanden an der Universität, der zuständig war für die Rechte der Frauen, aber eben noch nicht mit gesetzlicher Grundlage. Dieses Gesetz gab es erst seit ab 1994. So, und als ich dann mich zur Wahl gestellt hatte, es waren 7 Kandidatinnen, und dann auch gesagt habe, na okay, dich kennt keiner und warum sollen sie dich wählen? Von den Gewerkschaften waren Kandidaten aufgestellt worden und dann, Sie kennen das von der Werbung her, die Bilder waren dann entsprechend groß und dann wurden sie kleiner. Ne? Also man konnte das also auch manipulativ dann entsprechend noch beeinflussen. Ja, und als ich dann angerufen wurde, mir gesagt wurde, dass ich gewählt wurde, habe ich erstmal gesagt, die sollen aufhören, mich hier zu veralbern. Also ich bin es nicht, auf keinen Fall. Es war aber so und ich hatte dann 3 Tage Zeit, mich zu entscheiden. Und diese Entscheidung war für mich dann keine leichte, weil ich dann doch Probleme hatte. Ja, und was sollst du denn da machen als Gleichstellungsbeauftragte? Das ist ein wesentlicher Punkt, weil das Gesetz, das Hochschulgesetz, das wir hatten, Landeshochschulgesetz zu der Zeit hatte einen Paragrafen zu Gleichstellungsbeauftragten und was die zu tun hat. Aber das war natürlich sehr allgemein formuliert, sodass man im Grunde genommen mit den Dingen, die dort standen, nicht viel anfangen konnte. Und das Gleichstellungsgesetz, das zeitgleich existierte und mit diesem Gesetz nicht konform ging, hier steht Gleichstellungsbeauftragte ist für 2 Jahre gewählt, im Gleichstellungsgesetz, nachdem ich gewählt wurde, hieß es 4 Jahre gewählt. Man wusste also nicht, für welche Amtszeit man antritt, für 2 Jahre oder für 4 Jahre. Das war also alles nicht geklärt. Es war auch mit Freistellung und so weiter nichts geklärt. Es war auch nicht geklärt, wie man und was man machen muss. Das ist also erst so im Laufe entstanden. Ja, und da hatte ich große Unterstützung im Grunde genommen von den denjenigen, die aus den alten Bundesländern gekommen sind, die also schon Erfahrungen hatten mit den Frauenbeauftragten dort, weil die wussten, was die Frauenbeauftragten wollen, beziehungsweise worauf die achten. Ich kann mich erinnern an meine erste Sitzung, die ich bei einer Berufungskommission hatte, wo ich dann hingegangen bin und habe gedacht, oh, was willst du hier eigentlich? Oder was sollst du hier eigentlich? Ich saß dann mit drin und dann guckten alle so, na, sagt die jetzt was? Oder ich wusste ja gar nicht, was ich sagen sollte. Stellen Sie sich vor, Sie haben ja keine Richtlinien oder sonst dergleichen. Sie sollen kämpfen für irgendetwas, wo nicht mal steht, wofür. Aber dadurch, dass die anderen mich gefragt haben, haben gesagt, sehen Sie das auch so vom Fachlichen und so weiter und so fort, beziehungsweise können Sie das teilen, habe ich dann wirklich Learning by Doing gemacht, dass ich mitbekommen habe, worauf man zu achten hat, beziehungsweise durch die Erfahrung derjenigen, die also schon mit Berufungskommissionen in den alten Bundesländern zu tun hatten, diese Informationen bekommen. Das war im Grunde genommen auch mein Hauptpart meiner Tätigkeit. Ich habe bestimmt über 100 Berufungsverfahren an der Universität mit begleitet, weil, das war die Situation damals, wir hatten keine Fachvertreter, also keine Gleichstellungsbeauftragten in den einzelnen Fakultäten. Das heißt, ich war die Gleichstellungsbeauftragte der Universität und dann gab es keine weitere Ebene, weil es gesetzlich nicht geregelt war. Da war auch wieder die Frage der Freistellung und die Frauen, die gern mitgemacht hätten, haben gesagt, ja, aber wir müssen eine Legitimation haben. Diese Legitimation gab es nicht und deshalb war eben die Sache dann so, dass man gesagt hat, okay, wir haben eine Gleichstellungsbeauftragte, die wird das schon machen. Nun können Sie sich vorstellen, dass es natürlich nicht einfach ist, wenn Sie gleichzeitig noch normal angestellt sind und wissenschaftliche Arbeit leisten sollen und dann auch noch diese ganzen Berufungsverfahren begleiten. Ich staune manchmal selbst, wie man das alles handeln konnte. Ich darf jetzt das nicht sagen, weil es ja mitgeschnitten wird. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit ja noch mein eigenes Archiv mit allen möglichen Unterlagen. Wenn Frau Hartwig das hört, wird sie sagen, alles hergeben. Meine ganzen Unterlagen von den Berufungsverfahren, ja, von denen ich mich auch schwer trennen kann, wo ich dann einfach sage, das sind alles die Erfahrungen, die du gemacht hast mit hartem Kampf zum Teil und nicht immer ja, reibungslos. Und das ist wieder etwas, wo ich denke, dass natürlich meine Ausbildung, meine fachliche Qualifikation als Psychologin zum großen Teil natürlich da auch Einfluss gehabt hat, dass man bestimmte Sachen anders wahrnimmt als andere und dass natürlich auch manche Berufungsverfahren dann gerade gezeigt haben, dass Frauen benachteiligt wurden und wenn man dann dagegen angegangen ist, natürlich auch federn lassen musste. Ja, was habe ich gemacht in den 7 Jahren? Ich bin dann also noch ein zweites Mal angetreten, weil es gab keine neue Kandidatin, keiner hat sich um diesen Job gerissen. Und dann zum Schluss habe ich es kommissarisch gemacht, bis wir dann eine neue Gleichstellungsbeauftragte gefunden hatten, die Frau Dr. Moldenhauer. Ich habe 2 große Projekte geleitet in der Zeit als Gleichstellungsbeauftragte. Von einem haben Sie gehört. Das hat Frau Dr. Bese vorgetragen, die Geschichte des Frauenstudiums in Rostock von den Anfängen bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Dieses Projekt, also ein historisches, ist eine kollektive Arbeit gewesen. Da haben also mehrere Frauen dran gearbeitet. Und dieses Buch haben wir dann 1999 auf der Bundeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten hier in Rostock verteilt an alle Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten der Bundesrepublik. Das ist also ein Gremium, wo sie alle vereint sind. Ich hatte also damals keine Lust gehabt, irgendwo hinzureisen, habe gesagt, wir machen die Bundeskonferenz hier. Das war dann die 11. Bundeskonferenz, die stattfand. Aber die Organisation der Bundeskonferenz hat so viel Kraft und Energie gekostet, dass ich dann hinterher geschimpft habe und gesagt habe, hätte es doch lieber hinfahren sollen und nicht ja, dieses Ganze organisieren. Sie müssen immer daran denken, es gab keine großen finanziellen Unterstützung. Ich hatte, zeige ich nachher noch an der Folie, keine weiteren Mitarbeiter. Und Mitarbeiter. Ich hatte eine einzige Kollegin ja, als Sekretärin, aber Dazu möchte ich lieber nichts sagen. Frau Hartwig weiß, um wen es geht. Das war mehr eine Beschäftigungstherapie. Man hatte damit mehr Probleme als alles andere, also als Erleichterung. Das zweite Projekt, das ich hatte, waren die Untersuchungen zur Karriereplanung von Wissenschaftlerinnen. Und dieses Projekt ist auch nochmal vorgestellt worden 2006 auf der Physikerinnen-Tagung in Berlin. Also es ist nach wie vor aktuell und ich bin auch jetzt gerade aufgefordert worden von der neuen Prorektorin, ihr das nochmal zur Verfügung zu stellen. Denn hier in dieser Studie ging es tatsächlich darum zu gucken, wie die Karriereplanung von Professorinnen und Professoren aussieht im Vergleich. Wir hatten damals Professorinnen aus Greifswald und Rostock befragt, also einen Interviewleitfaden entwickelt, diese ganzen Interviews so, wie sie es auch machen, dann transkribiert und entsprechend dann komprimiert. Und die Ergebnisse sind nach wie vor lesenswert, also dass man sagt, okay, damit kann man sich auch heute noch auseinandersetzen. Und gerade für Sie, die ja irgendwo noch am Anfang der Karriere sind, vielleicht gar nicht so uninteressant, weil man dann guckt, wo man etwas anders machen kann. Also ist nach wie vor eine lesenswerte Broschüre. Ich habe auch noch Exemplare, wenn jemand Interesse hat, kann ich es gern zur Verfügung stellen. Ja, ich lasse Ihnen das, Professor Krüger, auf alle Fälle, aber wenn von den Studentinnen und Studenten jemand eins haben möchte, kann er es gern kriegen. Die Mittel waren beschränkt. Wir haben also versucht, möglichst viel zu machen und ja, haben entsprechende Projekte entwickelt, also diese zwei Projekte, die ich selber jetzt eben genannt hatte und die unter meiner Leitung geführt wurden, was natürlich auch wieder Zusatzarbeit und Kraft war. Das waren die Mittel, die wir hatten für Maßnahmen, die damals durchgeführt wurden, also Kontaktstipendien wurden gar nicht genutzt, das waren Stipendien für Personen, die aufgrund von Erziehungsurlaub und so weiter ausgefallen sind und dann wieder an das Studium herangeführt werden sollten, also solchen Fall gab es nicht. Wiedereinstiegsstipendien hatten wir, die erste, oder doch nicht nur die erste, sondern fast die einzige, ich glaube bei der zweiten ist es dann nachher nichts geworden, war Frau Borowi, die über dieses Stipendium wieder eingestiegen ist, Wiedereinstiegsstipendium nach einem Unterbrechen der wissenschaftlichen Tätigkeit wieder in ein Forschungsprojekt zu kommen. Habilitationsstipendien hatten wir. Hier haben wir also zum Beispiel Frau Thuro, unsere jüngste damals Professorin im technischen Bereich, mit 29 Jahren ist sie Professorin geworden, hatte so ein Stipendium, sie nicht, aber sie ist freigestellt worden und dafür ist jemand eingesetzt worden, damit sie ihre Tätigkeiten beenden konnte an ihrer Arbeit. Ja, und dann weitere frauenfördernde Maßnahmen, da hatten wir also dann die beiden Projekte. Also das ist so das Spektrum an Möglichkeiten, die vorhanden waren. Ansonsten gab es nichts weiter, wo man hätte ja, Gelder herkriegen können, beziehungsweise Frauen fördern können. Das heißt also, über diese Finanzierungsmöglichkeiten und ansonsten hätte man den Haushalt der Universität belasten müssen und das wissen Sie sicher aus anderen Berichten, das war immer eine sehr heikle Sache. Geld gab es nicht und gibt es heute auch nicht, also das ist immer schwer und wenn dann noch für Frauen fördernde Maßnahmen, das ist dann noch besonders schwierig. Ja, das war sozusagen im Rahmen der Tätigkeit eigentlich der wesentliche Schwerpunkt, also die Projekte, die Berufungsverfahren. Natürlich alle Anliegen von Frauen, die an der Universität existierten, also wenn eine Frau irgendein Problem hatte, hat sie sich gemeldet, dann haben sie eben individuelle Sprechstunden mit dieser Person gehabt. Es gab auch Männer, die sich gemeldet hatten wegen sexueller Belästigung durch Frauen, auch sowas hatten wir, es war ein Einzelfall. Also auch sowas gab es, aber wie gesagt, nicht die Regel. Also alles, was irgendwo nicht reinpasste, passte bestimmt zur Gleichstellungsbeauftragten. Ja, nach 7 Jahren habe ich den Job dann abgegeben. Ich war froh, dass ich ihn abgeben konnte, weil ich denke, länger wäre es auch nicht gegangen, weil der Frustpegel entsprechend groß war. Sie müssen sich vorstellen, dass es ständig Kampf bedeutet. Sie sind von vornherein, haben das Gefühl, sie sind wie so eine Polizistin, obwohl ich mich so nie gesehen habe, aber so wurden sie wahrgenommen. Und ich weiß nicht, ob Sie eine gute Einstellung zu Polizistinnen und Polizisten haben. Wahrscheinlich nicht, ne? Und so war es eben auch in der Wahrnehmung meiner Person. Und Sie wollen bestimmt nicht immer in dieser Rolle sein. Irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich bin schlecht und konnte dann mich dann arrangieren. Aber am Anfang war das doch sehr gewöhnungsbedürftig. Wie gesagt, es war schwer, eine neue Gleichstellungsbeauftragte zu finden, aber dann hatten wir es endlich geschafft und ich lese Ihnen aus dem Interview vor, das also geführt wurde 2002, zum Abschluss meiner Tätigkeit. Frau Dr. Neumann, seit wann üben Sie Ihr Amt aus und was hat Sie bewogen, dieses Amt wahrzunehmen? Ich übe dieses Amt, Sie können gleich sehen, ob ich konsistent war, ich übe dieses Amt seit Ende 1994 aus und bewogen haben mich, diese Aufgabe zu übernehmen, eigentlich weniger Gesichtspunkte aus frauenrechtlicher Perspektive, sondern eher die Situation damals innerhalb der Universität oder ganz konkreter Umstand, dass man an meiner Fakultät im Grunde genommen immer wieder sehr spät über Sachen informiert wurde. Ich hatte mir damals gesagt, wenn du jetzt nicht irgendwas tust und dagegen angehst, dann wirst du irgendwann total frustriert sein. Worauf haben Sie sich denn nun eingelassen? Was war im Laufe Ihrer Tätigkeit Ihr schönstes, was Ihr schlimmstes Erlebnis? Ich kann eigentlich nicht sagen, was mein schönstes oder mein schlimmstes Erlebnis war. Schöne Erlebnisse waren natürlich immer die, wenn ich etwas erreicht hatte, wenn ich etwas für Frauen tun konnte, wenn ich wirklich weiterhelfen konnte. Schlimme Erlebnisse waren die, bei denen Unrecht gegenüber Frauen geschehen ist. Ich denke da besonders an den Umgang mit Bewerberinnen in manchen Berufungskommissionen. Hoffentlich gab es von diesen schlimmen Erlebnissen nur wenige. Was können Sie dazu sagen? Ich denke, das ist irgendwie ausgewogen. Ich könne nicht sagen, dass das Schlimme überwog, aber es gab genug schlimme Situationen. Sehen Sie Defizite in der Frauenförderung an der Universität immer noch? Und wenn ja, worin bestehen diese Defizite? Ich denke, wir sind eine typische ostdeutsche Universität. Und wenn ich über Defizite der Frauenförderung spreche, dann muss ich auch über die Frauen sprechen, denn es ist auch eine Frage des Bewusstseins, wie sich die Frauen selbst definieren. Und ich finde, da haben wir noch ganz, ganz viel zu tun, um da etwas zu bewegen. Das Zweite dann, man sollte auch innerhalb der Universität begreifen, dass Frauenförderung nicht allein etwas mit der Gleichstellungsbeauftragten zu tun hat, sondern dass dies eine Aufgabe der gesamten Universität ist, die daher unbedingt auch eine Führungsaufgabe sein sollte. Wenn wir mal die Bereiche Verwaltung und Wissenschaftsbereich betrachten, wo steckte Ihre meiste Arbeit oder anders ausgedrückt, wo war Ihr größter Einsatz gefordert? Also das kann ich ganz klar beantworten, natürlich im akademischen Bereich, nicht im Verwaltungsbereich und zwar schon allein dadurch, dass durch das Landeshochschulgesetz vorgegeben ist, dass die Gleichstellungsbeauftragte in den Berufungskommission mitwirkt, dass sie dafür sorgen soll, laut Gleichstellungsgesetz, dass die Unterrepräsentanz von Frauen in diesen Bereichen beseitigt wird. Dies haben wir vorwiegend in den wissenschaftlichen Bereichen. In der Verwaltung haben wir ein genau umgekehrtes Verhältnis, also mehr Frauen als Männer. Da besteht dieses Problem als solches gar nicht. Den letzten Punkt aufgreifend, definieren Sie sich als Gleichstellungsbeauftragter auch für die Interessen der Männer? Ich will mal sagen, unter dem Gesichtspunkt Unterrepräsentanz in der Verwaltung durch die Männer. Laut Gleichstellungsgesetz für Mecklenburg-Vorpommern in der letzten Fassung von 1998 ist damit tatsächlich nur gemeint, dass die Unterrepräsentanz der Frauen verringert wird. Da steht nichts davon drin, dass etwa auch die Unterrepräsentanz der Männer aufgehoben werden sollte. Ich denke, das kann ein Trend sein, der auch weiter verfolgt werden muss, aber dann müsste man auch die gesetzlichen Grundlagen ändern. Also kann ich sagen, dass es auch Hoffnung für die Männer gibt. Gibt es im Sinne von Frauenförderung, frauenförderungsfeindliche Strömungen in der Universität? Als Strömung würde ich es nicht bezeichnen. Sicher gibt es Bereiche in der Universität, in denen man sich darüber mehr Gedanken gemacht hat, schon allein von dem Gegenstand ihrer Fächer her, als in Bereichen, die inhaltlich wenig damit zu tun haben. Aber ich finde, dass es wirklich vor allem eine Frage der Bewusstseinsentwicklung ist, wie weit man sich für andere Themen öffnet, inwieweit man auch für solche Diskussionen offen ist. Und da gibt es sicher Bereiche, die damit noch sehr wenig Erfahrung gesammelt haben und sich damit kaum auseinandergesetzt haben und aus denen man dann auch immer wieder hört, also wozu brauchen wir überhaupt eine Gleichstellungsbeauftragte, was soll das, was hat die überhaupt für Aufgaben und so weiter. Solche kritischen Fragen kommen eher aus diesen Bereichen, weil sie die Problematik für sich nicht sehen. Meinen Sie, dass sich in Sachen Gleichstellung etwas an der Universität bewegt hat? Wie sehen Sie daran Ihren Anteil? Ich hoffe sehr, dass sich etwas bewegt hat. Es ist natürlich immer schwer, seinen eigenen Einfluss einzuschätzen. Vielleicht sollte man eher die Betroffenen fragen. Und dann war noch eine Frage in Bezug auf die neue Gleichstellungsbeauftragte. Welche Empfehlungen geben Sie Ihrer Nachfolgerin? C, ausdauernd und hartnäckig zu bleiben. Ich gehe davon aus, dass Frau Dr. Moldenhauer eine sehr fähige und eine sehr geeignete Person für diese Funktion ist. Und ich hoffe und wünsche, dass sie eine erfolgreiche Amtszeit haben wird. Die materiellen Grundlagen wie dienstliche Freistellung dafür sind ja gelegt worden. Und das war genau der Punkt. Mit meinem Ausscheiden hatten wir im Kampf um Freistellung und so weiter es erreicht, dass ab 2002 dann die Gleichstellungsbeauftragte freigestellt wurde von ihren eigentlichen Aufgaben. Und das war ja vorher nicht gegeben, hatte ich Ihnen ja gesagt, dass das zeitgleich lief und dass man sich dann eben irgendwo arrangieren musste. So, und jetzt suche ich die letzte Folie. Ich hoffe, dass ich sie finde und dann versuche ich nochmal die Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Also das sind die Erfahrungen von Frauenbeauftragten in den alten Bundesländern komprimiert zusammengefasst. Also Frauen zu fördern, welche Frauenförderungsmaßnahmen als Früchte der Frauenbewegung ernten und sich dann von ihr distanzieren. Das ist etwas, was ich selber immer wieder erfahren habe, was mich sehr beschäftigt hat. Sie kämpfen für Frauen bis zum Umfallen. Das ist ja immer etwas, was auch mit ihrer eigenen Person zu tun hat, also wo sie sehr viel Zeit, Kraft und Energie investieren. Wenn die Frauen es dann geschafft haben, dann können Sie froh sein, wenn Sie sie überhaupt noch kennen. Also das ist etwas, was sehr, sehr typisch ist. Nicht in die Verlegenheit zu kommen, sich durch seine Arbeit beliebt zu machen. Wenn ich heute durch die Uni gehe und manche Professoren sehe, dann weiß ich, wenn sie grüßen, da ist nichts im Argen im Sinne, bin ihnen nicht auf die Füße getreten. Wenn sie nicht grüßen, dann weiß ich, da gab es irgendein Verfahren, wo wir ein Problem hatten. Das heißt also, sie werden ganz schnell in die Ecke geschoben. Also das ist die Böse. Deshalb hatte ich Ihnen ja auch gesagt, ich habe mich dann damit abgefunden zu sagen, du bist die Böse und damit kann man dann ganz gut leben. Aber am Anfang war das schwer. Mit der ganzen Kraft die Karriere von anderen Frauen fördern zu dürfen und dadurch die eigene Karriere zu blockieren. Und genau das ist bei mir passiert. 2002 hatte ich einen ersten Listenplatz an der Fachhochschule in Stralsund. Das Verfahren ist dann beendet worden aufgrund von finanziellen Engpässen. Das war dann sozusagen die Alibi-Antwort, das war es aber nicht. Eigene Karriere machen sie nicht. Sie kämpfen für andere und sie bleiben irgendwo auf der Strecke. Bis sie es begreifen, ist es dann zu spät. Unser Personaldezernent hatte irgendwann mal gesagt, na Frau Neumann, wenn Sie Ihre Bewerbungsunterlagen abgeben und da liest jemand, dass Sie 4 Jahre Gleichstellungsbeauftragte waren, also haben Sie sowieso keine Chance. Ne? Und stellen Sie vor, und Sie waren dann 7 Jahre. Und das ist dann schon etwas, was sehr gewöhnungsbedürftig ist. Stellvertretend Politik machen zu dürfen, das möchte ich nicht kommentieren. Der Ausbeutung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt entgegenzuwirken und sich selbst dabei aufzuopfern. Die Ehre zu haben, Projektionsfläche für das politische Versagen anderer zu sein. Das Vergnügen zu haben, erwachsene Männer und Frauen erziehen zu dürfen. auf Kosten der eigenen Motivation immer wieder andere zu motivieren, sich für ihre Interessen einzusetzen, zu arbeiten, ohne die Frage nach Effektivität beantworten zu müssen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wenn Sie sich überlegen, wie lange ein Berufungsverfahren dauert, vom Beginn der Berufungskommission, also wenn sie eingesetzt wird, dann die ganzen Unterlagen müssen gesichtet werden, dann die Entscheidung geführt und so weiter, also bis das dann auch abgeschlossen ist. Und wenn Sie dann mal hochrechnen, über 100 Verfahren, wissen Sie, wie viel Zeit investiert wurde. Wenn Sie dann gucken, wie viele Frauen dann wirklich berufen wurden, dann hätten Sie vorher schon sagen müssen, nee, also was machst du hier eigentlich? Also nach Effektivität dürfen Sie wirklich nicht fragen. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, wo ich dann sage, okay, man macht es dann für die Frauen und sie werden dann wenigstens diesen Gedanken weitertragen. Aber auch das passiert in der Regel nicht. Für mich war das größte und das schlimmste Problem in den Berufungskommissionen nicht die Männer. Die haben sich nicht getraut. Die haben nicht gesagt, die Frau schmeißen wir jetzt raus. Das haben sie sich schon nicht getraut, weil die Gleichstellungsbeauftragte physisch präsent war. Aber die Frauen, die sich dann meldeten. Ich als Frau muss mal was zur Frau sagen. Diese Sensibilität für diese Problematik, dass man sagt, okay, ich muss ja nichts sagen, ich muss ja nicht die Arbeit für die anderen machen, wenigstens das. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist bis zum Schluss nicht erreicht worden, dass man diesen Stand wenigstens hatte. Sie wissen, in den Berufungskommissionen muss immer eine Frau sein und meistens war das vielleicht sogar nur die studentische Vertretung, die weiblich war. Ne? Und wenn Sie dann noch in Berufungsverfahren gehen, in die Medizin, wo sowieso das Statusgefälle riesig ist, ne? Also wo die Studenten meistens mit NN aufgezählt sind, also wo dann zum Schluss irgendeiner gegriffen wird, der noch schnell in die Kommission kommt, damit sie keine Probleme haben, mit dem Verfahren dann durch den Senat zu kommen. Dann können Sie sich vorstellen, wie diese Frau dann auch kämpfen kann. Das sind also alles Punkte, die zu der Zeit sehr akut war. Ich habe mich jetzt nicht weiter damit auseinandergesetzt, wie die gegenwärtige Situation war. Ich soll ja berichten aus der Zeit, die ich selber erlebt habe. Und das war schon, dass dann im Grunde genommen die Gleichstellungsbeauftragte als Einzige sich kümmern musste, dass die Frau doch irgendwo noch mit im Rennen blieb. Aber dies natürlich auf fachlicher Basis. Nicht, weil es eine Frau war, aber auf fachlicher Basis. Gut, nun kann man viel kaschieren und man kann viele Sachen dann auch umdeuten, das kennen Sie. Man kann andere Argumente vorschieben und sagen, ja, es geht um die Fachlichkeit, man meint aber eigentlich was anderes, man möchte diese Person nicht. Sie wissen das, wie das mit Sympathie und Antipathie ist. Ne? Das ging schon los bei den Bewerbungsunterlagen, es wurden aufgeklappt und dann war das Foto der Person und dann wurde die schnell wieder zugeklappt, ne? Weil man sich gegruselt hat. Ja, Sympathie, Antipathie, ne? Das ist so. Und dann haben Sie natürlich von dieser Einstellung vieles auch mitbekommen in den Kommissionen. Ich habe mir manchmal gewünscht, eine Kamera am Kopf zu haben, die das alles filmt, weil Sie förmlich das Verhalten beobachten konnten in den Kommissionen, ne? Also wenn eine Frau reinkam, die passte, wie die alle strahlten und zufrieden waren. Und wenn eine Frau reinkam, die nicht passte, wie die alle zugeknöpft waren und grimmig reinschauten und wie die Fragen dann auch waren. Das glaubt man nicht, es ist aber so. Auch die Gesprächsführung ist eine andere. Also das ist in der Zwischenzeit auch wissenschaftlich nachgewiesen, in Abhängigkeit von dem ersten Eindruck. Das heißt also, dass dann also ganz, ganz viele solche subjektiven Momente eine Rolle gespielt haben und die können Sie nicht ausklammern, die Fakten können Sie zwar diskutieren, aber sie sind sehr schwer beweisfähig. Ja, also das ist zum Punkt Effektivität. Sie kämpfen, sie kämpfen, sie kämpfen und ja, das Ergebnis ist gering. Okay, hier setze ich einen Punkt, damit Sie die Möglichkeit haben zu fragen.
Vielen Dank. Ich denke, wir bleiben nicht in völliger Frustration stehen und werden in der Diskussion noch andere Akzente setzen als diesen sehr kritischen. Aber es ist häufig so, dass je nach Effektivität im Sinne einer messbaren, eines messbaren Herauskommens in der Wissenschaft nicht fragen können. Aber das will ich jetzt nicht vertiefen, sondern möchte die Rednerliste eröffnen und bitte um Wortmeldungen. Ja, jetzt habe ich, das war, ja, ja, Steffen Wild.
Ja, also meine Frage ist, Sie haben ja jetzt so diese paar Punkte aufgeworfen, ob Sie die Position als Gleichstellungsbeauftragte, ob Sie das bereuen, dass Sie das jetzt im Nachhinein gemacht haben, oder wenn Sie jetzt nochmal in die Situation kommen, ob Sie das wieder machen. Also wie sehen Sie das jetzt im Nachhinein eher? Das, finden Sie es gut oder sagen Sie, hätte ich mal nicht mehr?
Ich bereue es überhaupt nicht. Ich meine, sonst hätte ich ja jetzt eine kognitive Dissonanz, ne, und müsste sagen, 7 Jahre. Nein, ich bereue es nicht. Die gleiche Frage wird mir oft gestellt zum Auslandsstudium. Ich beantworte die immer so, wenn ich nicht in Moskau studiert hätte, hätte ich die Wende nicht überlebt. Das Auslandsstudium hat wahnsinnig gestählt. Das gleiche die Gleichstellungsarbeit. Ich habe so viel kämpfen müssen und ich habe so viel Situationen gehabt, wo ich hinterher rausging und gesagt habe, was machst du eigentlich, beziehungsweise wie kommst du mit der Situation klar? Man wächst damit, ist frustriert, aber es ist auch etwas für die Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr Entscheidendes, weil man viele, viele Sachen mit ganz anderem Blickwinkel sieht, wo man vorher nur ein oberflächliches Wissen hat und eigentlich begreift, wieso diese ganzen Mechanismen funktionieren. Also ich bereue es nicht, auch wenn ich das jetzt als Psychologin sagen würde, das darf ich ja auch gar nicht. Das Gleiche, wenn Sie einen Kühlschrank kaufen, hinterher sagen, Sie haben einen falschen gekauft und sagen dann, okay, jetzt müssen Sie jammern, dass Sie einen falschen gekauft haben. Wenn Sie ja auch nicht machen würden, Ihren Kühlschrank loben. Ne? Nein, ich würde es nicht, also vielleicht hätte es gereicht, nach der zweiten Amtszeit, also nach den 6 Jahren, wäre vielleicht besser gewesen, da schon auszuscheiden, weil sich, wenn ich da eine Nachfolgerin gehabt hätte, aber da gab es keine. Deshalb hat sich es eben noch hinausgezögert, aber es war schon eine lohnenswerte Erfahrung.
Ja, das habe ich Kolja Triglaff und dann habe ich Edmund.
Also ich habe dann in der Situation gefragt, warum. Ich bin ja keine Fachspezialistin gewesen für alle. Sie müssen sich vorstellen, ich war an der juristischen Fakultät, an der medizinischen und so weiter, habe ja keine Ahnung von Fachkenntnissen. Deshalb war es mir wichtig, die Person, die mit drin war, also eine Frau in der Berufungskommission, die dann auch zu fragen, wie sie das sieht, mit ihr zu diskutieren. Aber wenn ich das Gefühl hatte, dass es nicht in Ordnung ist, habe ich nachgehakt, habe nachgefragt, beziehungsweise wenn dann das Protokoll kam, habe ich interveniert, so dass man doch es zur Kenntnis nehmen musste. Und das ging so weit, dass ich also bei einem Verfahren, also das mir die größten Bauchschmerzen gemacht hat, doch das Ganze nochmal in eine Extrasitzung gebracht habe, in den Fakultätsrat gebracht habe. Also da habe ich bis hin zum Ministerium gekämpft, weil also das war eine Situation, die einfach nicht gerechtfertigt war. Und wenn diejenigen, die in der Berufungskommission damals waren, ganz ehrlich wären, würden sie das auch bestätigen. Also wenn so eine Situation war, habe ich schon interveniert und habe gesagt, also Sie möchten es mir erklären. Ich kann das jetzt nicht nachvollziehen, inwieweit gibt es da wirklich Unterschiede in der Qualifikation, und habe mir das dann also belegen lassen. Es gab ja auch Verfahren, wo man mich vergessen hat. Wenn ich das jetzt so darstelle, hört sich so an, dass die Gleichstellungsbeauftragte immer involviert war. Das war ja nicht so. Ne? Also es gibt ja genug Berufungskommissionen, ich denke auch heute bestimmt noch, wo die Professoren sich natürlich erstens nicht gerade freuen, dass sie diese Berufungskommission leiten dürfen. Zweitens müssten sie ja dann auch die Berufungsordnung lesen und richtig umsetzen. Und da Sie ja viele andere Sachen zu tun haben, vergessen Sie das und dann wird dann so ganz schnell eine Sitzung einberufen und dann irgendwann stellen Sie fest, oh, wir haben die Gleichstellungsbeauftragte vergessen. So, und dann kamen Sie dann hinterher, so Abbitte tun und mir erklären, also wir haben das und das gemacht und es ist alles ordentlich gelaufen und Sie können auch ganz sicher sein und so weiter. Und dann habe ich natürlich auch nachgehakt und habe gesagt, okay, das möchte ich aber sehen und wieso und weshalb und habe es mir erklären lassen. Und ich habe auch wirklich versucht, da, wo, also es waren ja nicht immer alle Kommissionen, also in allen Kommissionen Bewerberinnen, manchmal gab es ja auch nur Bewerber, aber dort, wo Bewerberinnen waren, wirklich präsent zu sein.
Edmund Hahn.
Auf alle Fälle. Ich glaube, ich hätte das nicht überlebt. Sie müssen sich vorstellen, Sie sitzen in einer Kommission und werden von allen geprügelt, aber von allen. Hä, wer sind Sie überhaupt? Sie sind eine Frau, nur promoviert, da sitzen Professoren und noch nicht mal Fachspezialisten, ne? Ja, wo sie selber sich Techniken aneignen mussten, dass sie da nicht aufspringen und denen an die Gurgel gehen, ne? Oder wo wirklich manchmal Formulierungen kamen, was die Frau dann betraf, ja, ob nicht die Frau sich jemanden suchen könnte, der so eine Art Personalberatung macht, also was Styling und so weiter betrifft. Wo ich mir dann sehr auf die Zunge beißen musste, um nicht zu sagen, Herr Professor, haben Sie heute Morgen schon mal in den Spiegel geguckt? Ne? Also, zwar war schon manchmal grenzwertig.
Ja, jetzt habe ich Harold Pfann.
Also zu meiner Zeit war das so, dass man auch zumindest informiert werden musste und es musste gesagt werden, wir haben jetzt die und die Situation, wir wollen jemanden fest einstellen und wir möchten, dass Sie nochmal mit drauf gucken. Hing immer davon ab, um was für eine Stelle es sich gehandelt hat und man wurde auf alle Fälle informiert. Ob man dann nochmal genau geguckt hat, das ist eine andere Frage. Weil manche Sachen waren gar nicht machbar, wenn Sie überlegen, wie viele Personen eingestellt wurden. Aber dort, wo es nicht um nur kurzzeitige Sachen ging, ja. Also ich habe selber an solchen Auswahlgesprächen auch teilgenommen. Oder Kollegen haben mich sogar gebeten, mit dran teilzunehmen, weil sie gesagt haben, okay, wir möchten gern, dass wir die richtige Person einstellen und Sie haben entsprechende Erfahrung, helfen Sie uns dabei. Also sowas gab es auch, das habe ich zum Beispiel an der juristischen Fakultät gehabt, also dass man darum gebeten wurde und nicht nur unter dem Blickwinkel der Geschlechtsspezifik, ne? Also dass man geschaut hat.
Ja, weitere Worte, jetzt Heiko Marski und dann habe ich nochmal, ja, Heiko Marski.
Die Frage hat mich oft umgetrieben, weil das ist in der Medizin so und ich weiß nicht, wie das historisch sich entwickelt hat. Es hat ja auch sehr lange gedauert, bis Frauen überhaupt in der Medizin Fuß gefasst haben. Aber Frauen sind in der Medizin, das ist eine Statussache und Status spielt eben in der Medizin eine große Rolle, sind eben das mittlere Personal. Das sind diejenigen, die arbeiten, vorbereiten für den Professor und der Professor, der Mann, macht dann das Eigentliche. So, woher das kommt, kann ich definitiv nicht sagen, aber dass diese Einstellung vorhanden ist und die ganz schwer aufzuweichen ist, das habe ich immer wieder erlebt in den einzelnen Berufungsverfahren in der Medizin. Und trotzdem haben wir es geschafft, Frauen dort zu berufen. Ich denke noch an das Verfahren, in dem Frau Nöldke-Schomburg berufen wurde. Da gab es so eine Pattsituation. dass wir nicht die Professorenmehrheit hatten bei der Abstimmung. Die Frauen, da in der Kommission waren zwei Frauen, die für die Frau gestimmt hatten, aber wir hatten keine Professorenmehrheit und haben es dann trotzdem geschafft. Aber diese Einstellung ist vorhanden. Ich denke, das hat sehr viel mit der also Geschichte zu tun. Also wer war zuerst? Es waren eben Männer und die haben das Terrain einfach behauptet und nicht abgegeben. Also so wie Revierverhalten dann. Und wenn eine Frau dann dieses übernimmt, weiß ich nicht, ist für die Männer dann Abgabe von Macht, was auch immer. Jedenfalls ist das in der Medizin besonders ausgeprägt.
Ja, jetzt habe ich Sandy Hillmann.
Erstmal ist es sehr schwer, in bestimmten Bereichen wirklich für eine Frau Fuß zu fassen. Ich habe den Punkt nicht angesprochen, das hängt auch mit Netzwerken zusammen. Also die Frauen haben sich sehr schwer getan, erstmal Netzwerke aufzubauen. Und da haben die Männer einen entsprechenden Vorlauf, das ist Punkt 1. Und die Netzwerke funktionieren sehr gut, so wie ich das immer erleben konnte. Frauen haben noch ein anderes Problem und das ist auch das, was in der Wissenschaft mit beschrieben ist. Selbst wenn wir eine Frau haben in einer Einrichtung, heißt es nicht, dass diese Frau unmittelbar eine andere Frau mit ranholt, beziehungsweise fördert oder unterstützend wirkt, das, was man sich ja eigentlich wünscht, sondern dafür sorgt, dass die dann eben nicht kommt. Ne? Also das ist dann dieses, was in der Literatur als Bienenkönigin-Syndrom bezeichnet ist. Also ich bin die Königin und andere haben außen vor zu bleiben. Das ist also mit ein entscheidender Aspekt, also dass die Frauen im Grunde genommen selbst einen Teil der Schuld, wenn man es als Schuld bezeichnen kann, daran tragen, weil sie ja, selbst bestimmte Sachen auch verhindern. Und ich hatte Ihnen das erzählt mit den Berufungskommissionen, dass dann die Frau sich meldet und sagt, ich sage zur Frau, sie muss, also sie ist nicht qualifiziert genug. Ja, das sind so diese sensiblen Faktoren, die hier mit eine Rolle spielen. Und natürlich gibt es bestimmte Sachen, die natürlich auch einen Einfluss haben. Sozialisation geht ja von der Geburt an. Dass bestimmte Sachen so in den Köpfen drin sind, also das, was wir als Stereotypen oder Vorurteile bezeichnen, dass bestimmte Sachen eigentlich nicht von der Frau gemacht werden dürfen. Oder selbst die Lehrerin im Unterricht dann sagt, wir haben jetzt Physik und wir fragen mal die Jungen, was sie unter Physik verstehen, weil Mädchen sowieso nicht viel davon halten. So. Na, also das sind so Klischees. Und wenn ich so etwas sage, dann provoziere ich natürlich auch mal bei denjenigen, mit denen ich arbeite, entsprechendes Verhalten. Das heißt, das Bild, das ich im Kopf habe, ruft das entsprechende Bild da auch hervor. Das heißt, ich suche eine Bestätigung. Das heißt, das, was wir in der Psychologie als selbsterfüllende Prophezeiung bezeichnen. Ich werde so, wie ich gesehen werde. Das heißt, wenn ich sage, Frauen können keine Mathematik und keine Physik oder sind naturwissenschaftlich nicht begabt, dann werden sie es auch nicht, weil ich mich entsprechend verhalte, dass sie zeigen, dass sie es nicht werden. Und Sie wissen, in der Psychologie gibt es entsprechende Studien dazu, die das auch belegen. Und das wirklich zu vermitteln, dass unser eigenes Bild, das wir haben, entsprechendes Verhalten provoziert, und dann auch die Ergebnisse entsprechend sind, das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich denke, wenn wir darüber mehr nachdenken würden, ich hatte es ja gesagt in dem Interview mit Frau Börner, dass manche Fakultäten braucht man nicht, mit denen braucht man nicht darüber reden, die kennen solche Zusammenhänge. Aber bei manchen ist es sehr, sehr schwer. Ich denke dran, ich bin in Sie wissen, man ist zur Verschwiegenheit aufgefordert als Gleichstellungsbeauftragter, aber es gab ein Verfahren, wo ich dagegen, wird aufgezeichnet, verstoßen habe. Die Situation war so grotesk gewesen. ich gehe zu der ersten Sitzung hin und es wird diskutiert, ob man die Frau einlädt oder nicht einlädt. Und naja, dann kommt so eine Formulierung, die braucht bloß vortragen, dann hat sich sowieso schon erledigt. So sehr wohlwollend. Ja, und das ist dann so für mich so ein Punkt, wo ich sage, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann habe ich mich bei der Frau gemeldet. Ich habe ihr nichts davon erzählt, aber ich habe mich angemeldet und habe gesagt, ich bin die Gleichstellungsbeauftragte. Sie wusste natürlich nicht, was eine Gleichstellungsbeauftragte ist. Und habe ihr gesagt, wissen Sie, ich glaube, es wird Probleme geben bei dem Berufungsverfahren. Ich habe ein ungutes Gefühl. Und ob wir den Vortrag uns vorher nochmal beide anschauen können. Die hat mich angeguckt wie eine Außerirdische. Ich werde das nicht vergessen, weil ich hinterher rausging aus der Situation, habe gedacht, oh, wenn die dir jetzt mal nicht Ärger macht, ne? Irgendwo anruft und sagt, hier ist, ich bin so eine Frau hier aufgetaucht und hat mir da irgendetwas erzählt, was ich kaum zu glauben wage. Diese Frau ist nicht gelistet worden. Sie ist, also es war mein schrecklichstes Verfahren an der Universität, sie ist nicht gelistet worden, sie hätte gelistet werden müssen. Und als ich ihr das mitteilte, dass es Probleme geben wird, also hat sie es nicht wahrgenommen, weil das für sie war sonnenklar. Eine andere wissenschaftliche Prägung, keine sozialwissenschaftliche, eine naturwissenschaftliche. Wieso? Ich bin doch diejenige, die fachlich ausgewiesen ist. Ich erfülle alle fachlichen Kriterien. Ich kann das, ich kann das, ich kann das. Es ging ja nicht nur um die fachlichen Kriterien. Ja, also dieses Bewusstmachen, dass da ganz andere Faktoren eine Rolle spielen, das, was ich erst schon gesagt habe, Sympathie, Antipathie, die nervt, ne, weil die immer wieder kommt und irgendwas will und das wollen wir nicht, wie auch immer. Das waren andere Faktoren. Aber die gehörten nicht mit rein in diesen Blickwinkel. Wieso? Ist doch nach Fachlichkeit gefragt. Da habe ich dann manchmal gestaunt, dass es sowas noch gibt, dass Menschen glauben, dass das, was da auf dem Papier steht, dann auch so entsprechend umgesetzt wird.
Ja, jetzt habe ich Arne Busch. Ja, Arne Busch und dann? Ja, Arne Busch, Julia Harder.
Sie wissen, auch damals, jetzt haben wir ja eine neue Berufungsordnung, ich glaube, jetzt steht es sogar drin, wenn ich mich nicht irre, dass didaktische Fähigkeiten vorhanden sein sollen. Es war damals auch, aber es war nicht so explizit formuliert und es war immer gesagt, okay, die halten ja einen Probevortrag und die Studierenden sind mit anwesend und die Studierenden können dann etwas dazu sagen und können sagen, wie ihnen der Vortrag bzw. die Vorlesung gefallen hat. Dieser Punkt wurde trotzdem sehr unterschiedlich gehandelt. Wenn ich jemanden nicht wollte, habe ich die Didaktik hochgehoben, habe gesagt, die Didaktik ist wichtig, weil gerade bei der Didaktik also Minuspunkte waren. Wenn ich jemanden andersherum, also von der Fachlichkeit aushebeln wollte, dann habe ich eben umgekehrt, wenn die Didaktik entsprechend gut war, habe ich dann an der Fachlichkeit gemacht. Das war sehr unterschiedlich und hing auch von den Studierenden ab, wie sie selber mit beeinflusst war. Und das können Sie selber sagen. Gehen Sie mal in eine Berufungskommission und Sie haben dann einen Professor anwesend, mit dem Sie auch noch zu tun haben. Ne? Und der Professor, wir sind ja alle nur Menschen, und der Professor sagt Ihnen dann, oh, wir haben da hier einen sowieso, der kommt von dort und dort und der möchte sich hier bewerben und beziehungsweise hat sich beworben und der möchte hier dieses Lehrgebiet vertreten. Ja, wie reagieren Sie, wenn Sie so eine Information von Ihrem Professor bekommen? Die stellen Sie doch erstmal nicht in Frage, ne? Und mit diesem Wissen gehen Sie natürlich rein in dieses Berufungsverfahren. Und Sie werden entsprechend natürlich auch wahrnehmen. Auch dazu gibt es wissenschaftliche Untersuchungen. Sie kriegen eine Vorinformation und diese Vorinformation prägt oder beeinflusst Ihre Wahrnehmung. So, und entsprechend haben Sie dann Einwände oder Nicht-Einwände. Das heißt, wenn die Studierenden sich mehr einbringen würden und wirklich mehr begreifen würden, dass es von ihnen abhängt, auch hier zu sagen, nee, den wollen wir nicht oder die wollen wir nicht, weil was die oder der da vermittelt, das verstehen wir nicht, beziehungsweise wir wissen nicht, wie wir da die Vorlesung ertragen sollen. Ich denke, da könnte man eine ganze Menge machen, aber die Studierenden nehmen diese Möglichkeit selbst nicht genug wahr. Ich weiß, dass es oft ein Kampf war, überhaupt jemanden zu finden für diese Kommission. Das macht Arbeit. So, und dann sind die Probevorträge, dass man wenigstens dann die Leute zusammentrommelt und sagt, das ist euer zukünftiger Professor, beziehungsweise eure zukünftige Professorin, macht euch stark. Guckt euch an, ob ihr die wollt oder den wollt. Wenn man sich dann anguckt, wie viele Personen im Auditorium saßen, das war sehr, sehr spärlich, sehr wenige. Ja, und dann, wenn dann der Professor oder die Professorin da war, dann wurde rumgejammert und gesagt, oh, wollten wir nicht und so weiter. Das ist dann der Punkt, ne, wo man selber auch Prioritäten setzen muss. Will man Stress haben oder will man keinen Stress haben? Also wenn Sie keinen Stress haben wollen, kämpfen Sie selbst bitte. Nutzen Sie Ihre Möglichkeiten. Und Sie haben eine ganze Menge an Möglichkeiten. Sie haben immer Ihren Vertreter in der Kommission, den Sie dann auch entsprechend beeinflussen können. In einigen Verfahren wurde das auch gemacht. Dann wurde so eine Art Evaluation gemacht, wurde vorher ein Bogen ausgegeben, wurden die Ergebnisse zusammengetragen, der Vertreter von den Studierenden, der in der Kommission saß, hat dann gesagt, also die Studierenden sind der Meinung, dass die didaktischen Fähigkeiten nicht ausreichen und so weiter. Und das wurde dann schon zur Kenntnis genommen. Das ist dann nicht nur ein Vertreter, der dann subjektiv so oder so vorgeprägt ist. Ne? Das ist dann wirklich schon eine entsprechende Macht, die dahinter steht. Also Sie haben alle Möglichkeiten.
Jetzt habe ich Julia Haber.
Das wissen die Frauen ja nicht. Das ist ja nicht publik geworden. Also die Frau, die nicht gelistet wurde, die ist dann von Rostock weggegangen. Das ist, die ist Professorin an einer anderen Universität geworden. Und die anderen Frauen, das sind ja interner, wenn sich da nicht jemand sozusagen dann geäußert hat. Ne? Aber in der Regel nicht. Und Sie kennen das doch, der Erfolg, der hatte immer ganz viele Väter. Ne? Wenn dann die Mitglieder der Kommission sich dann später hingestellt haben, sich auf die Schulter geklopft haben und gesagt, ha, die haben wir berufen, toll, ne? Also wenn die dann wirklich super war, wo ich dann bloß gestaunt habe und gesagt, na klasse. Ne? Vorher gab es dann die und die Diskussion, da hat sich keiner mehr dran erinnert, das war weg. Also das hat, also war nicht, ist nicht passiert. Also kenne ich zumindest nicht.
Weitere Wortmeldung, bitte. Ihr Name nochmal.
Anne Lüder. In Richtung Ihres Auslandsstudiums. Wir haben gesehen, dass Sie ein vorbereitetes Jahr für Ihr Auslandsstudium gemacht haben. Ich würde interessieren, wie das aussah, ob Sie sich dann wirklich vorbereitet gefühlt haben.
Oh doch. Also wenn ich mache ja das Fach auch interkulturelle Kommunikation und wenn ich dann das Seminar mit den Studierenden durchführe, dann denke ich immer an meine Vorbereitung. Wir sind fachlich vorbereitet worden, das heißt fachlich insofern, dass wir mehr Russisch hatten. Wir hatten also dann 10 Stunden Russisch im Vergleich zu den anderen Schulen. Mathematik schon auf Russisch, dann Biologie auf Russisch, also fachspezifische Sachen. Aber ansonsten natürlich überhaupt keine Vorbereitung auf das jeweilige Land. Und das war auch mit das Hauptproblem. Also wenn ich heute das Seminar durchführe, dann denke ich immer, wenn wir die Anpassungskurve uns anschauen, also wie man sich auf ein Studium vorbereitet, auf einen Auslandseinsatz und dann hingeht und wenn man dann einen Kulturschock kriegt und so weiter und so fort und mit all diesen Phasen, ich dann denke, aha, das hätten wir alles vorher wissen müssen, das ist eben nicht gemacht worden und ich denke, wir hatten nicht nur einen Kulturschock, sondern mehrere. Ich kann mich noch ganz deutlich erinnern, nach dem ersten Monat war ich schon pappesatt und habe gesagt, ich will wieder zurück, es reicht. Ne? Also Sie müssen sich vorstellen, Sie bilden sich ein, zumindest sprachlich einigermaßen fit zu sein und kommen dorthin und verstehen gar nichts. Ne? Also das Schulrussisch und das richtige Russisch, das waren zwei Welten. Ja, und dann nur Russisch und dann, ich hatte ja kein Fach, das man in Formeln fassen konnte. Ich hatte Psychologie. Da steht dann jemand und erzählt in 1,5 Stunden nur irgendetwas, ne? Und sie schlackern mit den Ohren und verstehen absolut nichts. Da kriegen sie eine Krise. Dann nehmen sie ein Buch und lesen 2 Stunden einen Satz. mit Wörterbuch alles übersetzt und haben immer noch nicht kapiert, was sie da gelesen haben. Das war eine total schlimme Zeit gewesen. Es war wirklich ganz schlimm. Aber es steht, ne? Das ist dann die Kehrseite, wenn sie es überstanden haben, dann kann sie so schnell nichts umhauen. Sonst hätte ich wahrscheinlich die Gleichstellung auch nicht gepackt.
Ja, jetzt Isabel Zeidler und dann nochmal Kolja.
Wenn ich das richtig erinnere, haben Sie ja gesagt, dass Sie 10 Jahre groß
sind. Also 9 Jahre, ne? Also 5 Jahre.
Haben Sie doch da auch bestimmt ein gutes Bild davon bekommen, über das Verhältnis zwischen Männern und Frauen an der Universität. Und das würde mich interessieren, also ob es dort sehr anders ist, ob denn Frauen schon früher gefördert wurden oder gerade nicht. Also aus der Perspektive.
Unter dem Blickwinkel habe ich ja damals überhaupt nicht geschaut, ne? Das war, ich hatte es ja gesagt, das war ja auch keine Motivation, warum ich Gleichstellungsbeauftragte wurde. Ich hatte eine Chefin, also der Lehrstuhl Sozialpsychologie, wurde geleitet von einer Professorin wie eine Generalin. Ne? So, und Mitarbeiter waren gemischt, also ich glaube, das Verhältnis war ausgewogen. An anderen Lehrstühlen waren es Professoren, aber das Verhältnis war eigentlich nicht so, dass man sagen, das waren nur Männer. Ich muss aber dazu sagen, dass in der Sowjetunion natürlich das Gehalt eine große Rolle spielte. Die Gehälter waren sehr gering und diese ganzen Jobs an der Universität, auch wenn sie lukrativ waren im Sinne, man ist Professor, Professorin, haben so wenig gebracht. Das hat sich ja auch gezeigt dann mit dem Auseinanderfallen der Sowjetunion, dass ganz viele Männer ins Ausland gegangen sind, also die Universität verlassen haben, weil man sich von dem Gehalt nicht ernähren konnte. Also es war nicht unüblich, mehrere Jobs zu haben, um überhaupt über die Runden zu kommen. Und deshalb war das dort nicht so ausgeprägt, dass man sagen kann, also Männer waren vorrangig vorhanden. Es war halt nicht so ein lukrativer. Also wenn Sie mich fragen nach Ministern oder so, das ist dann schon eine andere Ebene. Ne? Aber auf der Ebene der Professorinnen und Professoren könnte ich es nicht sagen, wenn ich auch den wissenschaftlichen Rat nochmal Revue passieren lasse. Also eigentlich mehr ein ausgewogenes Verhältnis.
Danke, Kolja.
Was hat mich dazu bewogen, in Russland zu studieren? Ich hatte ab der 5. Klasse eine Brieffreundin in Moskau. Und das war etwas, also ich habe schon viel für die russische Sprache getan. Ich war auch zu russischen Olympiaden und so weiter. Und deshalb war für mich eigentlich nur klar, wenn ich irgendwo im Ausland studiere, dann in Moskau bzw. in der Sowjetunion. Moskau stand ja nicht fest von Anfang an. Das war die eine Seite. Die andere Seite war, ich hatte einen Bruder, das heißt, den habe ich immer noch, und der hat in Moskau studiert, ist ein Jahr älter, 2 Schuljahre weiter, und ist aber damals einen anderen Weg über Herderschule, also ab dritter Klasse Russischunterricht, vom Direktor darauf hingewiesen worden, dass er doch so ein Auslandsstudium machen könnte. Und dann ist er nach Moskau gegangen. Und dann habe ich gesagt, okay, was der kann, das kann ich auch. Ne? Also irgendwo diese Motivation, wo meine Eltern total dagegen waren. Und ich denke, da spielt schon die Geschlechtsspezifik eine Rolle. Aber ich habe es trotzdem nicht als solche wahrgenommen, dass ich gesagt habe, aha, weil er ein Junge ist oder so. Nein, das war eben mehr auf der Ebene, gut, dein Bruder darf, du darfst nicht, also zeigst du, dass du es auch kannst. So. Mein Vater hat das immer sehr bereut, dass er musste damals unterschreiben, dass er es unterschrieben hatte. Er wollte das nicht. Natürlich hätte ich in Deutschland studieren können, aber hier war einfach, wenn mein Bruder einen anderen Weg gewählt hätte, wäre ich wahrscheinlich auch nicht in die Sowjetunion gegangen, denke ich mal.
Ja, Heiko Marski, ich habe dann mich selber nochmal drauf gesetzt, bitte.
Es ist ist schwer, es zu machen. Ich habe darüber viel nachgedacht, wir haben auch viel darüber diskutiert. Wie wollen Sie das machen? Anonyme, total anonyme Bewerbungsunterlagen einreichen, dass Sie nicht wissen, ob es ein Mann oder eine Frau ist?
Also in Amerika gibt es das zum Teil. Keine Bilder, keine Namen, kein gar nichts, alles anonymisiert und dann
Dann würden Sie aber trotzdem nachgucken können, wenn Sie bestimmte Quellen, Literaturangaben, gucken Sie nach und wer steht dahinter. Sie glauben gar nicht, wie pfiffig die Leute sind. Selbst wenn Sie diese Information nicht haben, dann rufen Sie Meyer, Müller, Schulze an und sagen, hier, hör mal zu, deine sowieso hat sich da beworben und so weiter. Ich war sowas von irritiert in manchen Kommissionen. Ich hatte die Schriftstücke, ne? Die habe ich auch gelesen und wusste, mit wem wir es zu tun haben. Und dann kamen da plötzlich Informationen, wo ich gedacht habe, wo bist du denn? Das war mein Verfahren, ich glaube, mein erstes in der juristischen Fakultät. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Mein Bild von Juristen, hier Gesetze, ne, und Paragraphen und so weiter. Und plötzlich fingen sie an, wir haben da über die gehört und so und so und so und so, wo ich mich dann zu Wort gemeldet habe und gesagt habe, das geht wohl irgendwo nicht. Ne? Also Sie können ja hier nicht irgendwelche Geschichten mitverwenden, die nicht offiziell für alle da sind, aber die haben sich dann schon informiert und das haben wir ja bei jeder anderen Bewerbung auch in einem Unternehmen, ne, dass man sich immer Informationen holen kann. Dann müssen sie sich schon eine total neue Identität schaffen, dass sie auch ihre ganzen Publikationen dann irgendwie unter einem anderen Namen veröffentlichen, dass man nicht weiß, ob sie männlich oder weiblich sind. Ich weiß nicht, ob das geht.
Dann eine Idee.
Achso, ja, ich würde nochmal fragen, Sie arbeiten ja noch als Vorsitzender einer Stiftung und würden mal gerne was über die Aufgaben oder die Arbeit der Stiftung noch fragen, was Sie so machen.
Ja, das ist ein Sonderthema, ne? Da müsste ich ja noch neu. Ja, also es gab einen Ehrensenator, Friedrich Harms, dieses Jahr sind es also dann 2 Jahre, dass er schon tot ist. Ein gebürtiger gebürtig aus Grevesmühlen und ist dann nach dem Krieg nach Herford gekommen und als dann die Wende anfing, hat er sich sehr engagiert, vorher auch schon, aber dann ganz besonders für sein Heimatland, also für Mecklenburg und hat gesagt, ich muss was tun und es ging los mit der Agrarfakultät, dass die damals abgewickelt werden sollte nach der Wende und hat er gesagt, ich muss jetzt was für diese Fakultät tun. Und hat 1992 diese Stiftung eröffnet für diese Fakultät, für die Agrarfakultät und hat eine entsprechende Summe, 750.000 D-Mark damals, zur Verfügung gestellt mit einer bestimmten Zielbindung, wofür das Geld sein sollte. Ja, das war so der Beginn. Dann gab es Ärger, weil die Fakultät sich nicht an diese Satzung gehalten hat, sondern Sachen gekauft hat, die nicht vorgegeben waren nach Satzung, das heißt Stühle und sonstige Sachen. Und dann hat der Harms gesagt, so nicht, wir nehmen die Stiftung dort weg und wir machen sie universitätsweit als Stiftung und hat sie dann also mit einer neuen Satzung auch versehen lassen und diese Satzung ist nach wie vor gültig. Das heißt, dass er gesagt hat, okay, wir wollen Studierende fördern, die sozial schwach sind und leistungsstark. Das sind die 2 Kriterien, die erfüllt sein sollen. Und sie gilt insgesamt also für die gesamte Universität. Und ich bin zu dieser Stiftung eigentlich nur gekommen, das hing dann doch schon mit der Gleichstellungsarbeit zusammen, und dass ich Gleichstellungsbeauftragte war. Ich hatte damals Herrn Harms gebeten, eine Frau zu fördern, zu unterstützen, wo ich keine Möglichkeiten mehr hatte. Ich hatte alle ausgeschöpft und hatte ihm diesen Antrag geschickt, also außerhalb der Stiftung. Das war einfach, er hat auch noch persönlich bestimmte Sachen gefördert und unterstützt und dann rief er mich zurück, er hat auch diese Frau dann gefördert. Ja, und dann ging das gerade los mit dieser neuen Satzung und hat gesagt, okay, ich will jetzt die Stiftung also für die ganze Universität zur Verfügung stellen und hatte mir dann den Stiftungsvorstand rübergefaxt und hat gesagt, hier Frau Neumann, die sollen da drin sein und so weiter. Und dann habe ich natürlich gleich gemeckert und habe gesagt, wieder eine total männlich besetzte Kommission. So. Und dann hat er natürlich gesagt, ja, ich denke mal drüber nach, und hat dann gesagt, ach, wie wäre es denn, wenn Sie mit reingehen würden? Da habe ich gesagt, nein, das geht gar nicht, ich bin ja nicht mal Professorin, und nein, er soll jemanden finden, nein, ich will, dass Sie da mit reingehen. Ja, und das war sozusagen der Beginn. Also über die Gleichstellung habe ich Herrn Harms kennengelernt, weil ich eben ihn angefragt hatte in einem konkreten Fall, und bin dann ja, erst in den Vorstand mit rein, und dann wollte er, nachdem es Ärger gab mit dem Vorsitzenden der Stiftung, dass ich den Vorsitz übernehme. Das musste ich ihm dann versprechen. Ja, und dann haben wir 7 Jahre miteinander es ausgehalten. Ja, viele haben gesagt, das ist sehr schwierig gewesen. Habe ich mir gesagt, okay, dann bin ich auch schwierig. Haben sich 2 Schwierige gefunden. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Ja, und die Stiftung, wie gesagt, existiert nach wie vor. Wir fördern jedes Semester so ungefähr 6-7 Studierende. Antragsfristen sind immer Ende Februar und Ende August. Steht aber auch die Information im Netz unter Förderung, also Stipendien und so weiter. Finden Sie das?
Ja, vielen Dank. Jetzt möchte ich mich einmal mit 2 Themen nochmal zurückmelden. Das eine ist der Bereich Medizin, und das andere ist diese Frage der Berufungskommission. Zum Bereich Medizin, der Unterschied zwischen Mann und Frau, ob nun Klischee oder Eigenschaft, aber das müssen wir nicht diskutieren. Aber die in der bürgerlichen Frauenbewegung oder auch in der bürgerlichen Aufklärung vertretene Meinung, dass eine Berufstätigkeit der Frau vor allem in ihren spezifischen Eigenschaften, nämlich Medizin, Krankenfürsorge und Ausbildung sei, würde ja oder widerspricht eigentlich dieser Dominanz von Männern in der Medizin. Ich weiß, dass es stimmt. Ich habe mit meiner Schwester solche Erfahrungen. Die ist Neurochirurgin, ist nie irgendwie was geworden aufgrund der Vorurteile. Aber kann man das erklären? Außer, dass es ein Closed Shop ist. Dass also hier eine Komplizenschaft von Männern sitzt, die über ihre Netzwerke die Frauen behindert. Die ja nach bürgerlicher Auffassung genau das spezifische Tätigkeitsbereich, der spezifische Tätigkeitsbereich, nicht wahr, weiblicher Eigenschaften ist.
Ja, das ist eigentlich das, was ich erst im anderen Zusammenhang gesagt habe, so wie es Ihnen passt. Wenn Sie in der Berufungskommission eine Frau haben, die den Kaffee eingießen kann, ne? Ist das sehr schön. Oder die das Protokoll schreiben kann, ist das sehr schön. Dann greifen wir auf diese weiblichen Eigenschaften zurück, weil Frauen das ja eben besser können. Die sind eben fürsorglich und machen das. Wenn Sie aber es im Job dann sehen, wie zum Beispiel jetzt als Medizinerin, dann, wieso, 8 Stunden stehen bei Operationen, das können Sie doch nicht als Frau. Das halten Sie doch nicht durch. Da sind Sie doch zu schwach. Das geht nicht. Nein. So wie man es will. Und das ist eigentlich so ein Punkt der Argumentation, wo ich will es nicht, dass die Frauen, also ich würde eher sagen, das ist ein closed job, ich will es nicht, weil da könnten Schwierigkeiten entstehen, das ist sozusagen eine Abgabe von Macht, aber da, wo es mir passt, da nutze ich das. So. Und da habe ich dann immer gesagt, okay, Frauen, ihr seid selber schuld, dann gießt bitte auch nicht mal den Kaffee ein, ihr seid schließlich auch nicht mit der Kaffeekanne zur Welt gekommen. Ne? Das ist ja, Entschuldigung, wo steht geschrieben, dass die, das sind Banalitäten vielleicht, aber wieso, wenn eine Kommission sitzt und da stehen Tassen und eine Kanne, warum steht die Frau auf und gießt einen Kaffee ein? Oder warum schreit die Frau, ich schreibe das Protokoll? Warum? In dem Moment, wo die Frau das Protokoll schreibt, kann sie nicht mitdiskutieren. Da ist sie beschäftigt. Hatte ich jetzt gerade in meinem Seminar, wo da ein Student diesen Job übernommen hat und Protokoll schreiben wollte. Und dann hat er gesagt, aber dann kann ich ja nicht mitdiskutieren. Dann habe ich gesagt, sehen Sie mal, so geht es den Frauen meistens. Ne?
Jetzt habe ich eine Anschlussfrage an die Berufungskommission. Ich werde jetzt einmal polemisch. Meine leidvolle Erfahrung aus vielen Jahrzehnten ist, Doppelpunkt, es ist kein Argument dumm genug, um in einer Berufungskommission nicht verwendet zu werden. Genau das, was Sie dargestellt haben. Und meine leidvolle Erfahrung ist oder war, dass gerade die Abhängigen, also die Studis und die Assistenten, den Pressionen bestimmter Professoris ausgesetzt sind und leider erfolgreich ausgesetzt sind, weil das eine Machtfrage ist. Ja. Es hat andere Beispiele gegeben, also in Hamburg in einer bestimmten Zeit haben Studenten sehr viel gesagt. Aber noch einmal zu diesen Berufungskommissionen. Das ist ja nichts, was geschlechtsspezifisch wäre. Das geht genauso gegen Männer. Es sind also hier, sagen wir, Netzwerke, die Sie auch als Komplizenschaften betrachten können oder etwas neutraler ausgedrückt als bestimmte Schulen, die also ihre Anhänger, ihre Mitglieder, nicht wahr, unterbringen wollen. Aber ich komme jetzt nochmal zurück auf Vorschläge, die Frau Kahlert hier vorgetragen hat, dass zum Beispiel die Habilitation ja eigentlich ein Qualifikations- oder eine Qualifikationsstufe ist, die Frauen aus familiären Gründen manchmal oder häufig nicht erreichen. Dann könnte man das ja abschaffen. Gesetzlich ist sie längst abgeschafft, wird weiterhin praktiziert. Mhm. Aber, das ist auch meine Erfahrung, die Habilitation ist immerhin ein objektiver Messpunkt, dass man sagen kann, wenn wir sagen, Nicht-Habilitierte kommen nicht in die engere Wahl, dann kommen sie nicht in die engere Wahl. Aber können Sie sich vorstellen, dass es da eine Vermittlung gibt? Also dieser, sagen wir, rational verbrämten, aber in Wirklichkeit knallharten in Interessenpolitik, die entweder emotional ist oder nicht sachlich begründet, sich nicht nur gegen Frauen, sondern auch gegen Männer richtet. Und wenn jetzt eine Frauenförderung, also eine Förderung von Wissenschaftlerinnen stattfinden soll, ist dann so der Verzicht auf diese hohen Schwellen der Habilitation, ist das dann hilfreich?
Das muss ich erst spiegeln, Herr Krüger, Ihre Frage.
Ja, der erste Teil, was ist zu den Berufungskommissionen zu sagen?
Natürlich gibt es diese Problematik bei Männern genauso. Sie haben recht, wenn Sie einen bestimmten Mann nicht wollten, dann hatte der auch keine Chance, aber das ist nicht sozusagen mein Part gewesen. Ne? Deshalb, und da ich nicht in den männlichen Netzwerken drin war, kann ich also dazu schwer etwas sagen, aber das funktioniert genauso. Aber das ist dann, wir könnten so eine Hierarchie aufbauen. Ne? Erst Mann, Frau und dann nachher, wenn wir die Männer nehmen, also welche Schule dann und so weiter, das ist dann also sozusagen schon einen Schritt höher. Natürlich gibt es das genauso. Das andere, die Frage der Hürde, Habilitation oder nicht. Wir haben es ja in dieser Untersuchung zur Karriereplanung. Es haben ja auch viele Frauen eine Habilitation gemacht und sind dann den Weg nicht weitergegangen, beziehungsweise haben ihn nicht weiter verfolgt, weil es nicht ihr Ziel war, weil sie nicht den Stress haben wollten, weil es nicht vorrangig um Macht geht und so weiter. Wir hatten ja entsprechende Programme oder haben sie auch noch, wo man die Frauen fördern kann, dass sie es machen. Aber das ist nicht immer die eigene Motivation oder die Intention, die Frauen haben. Sie sind zufrieden mit dem, was sie haben zum Teil. Und diejenigen, die es nicht sind, die haben es ja auch letzten Endes dann umgesetzt, beziehungsweise schaffen es. Versuchen zumindest.
Gut. Weitere, ja, jetzt habe ich Lisa Walter.
Waren auch, obwohl ich dafür nicht zuständig war. Ne? Die Gleichstellungsbeauftragte wurde gewählt von den weiblichen Mitarbeitern und war nicht für die Studierenden zuständig. Dafür war dann die Fachschaft bzw. der Studentinnenrat zuständig, aber das gab es auch. Und die wurden natürlich auch nicht abgewiesen, ne? Also dass man gesagt hat, ich bin nicht zuständig und so weiter. Also niemals.
Ja, Ihren Namen bitte.
Claudia. Haben Sie jetzt ganz und gar mit dieser Aufgabe des Gleichstellungsbeauftragten abgeschlossen oder hängen Sie das noch manchmal so ein bisschen nach? Oder werden Sie vielleicht jetzt im Nachhinein auch nochmal eine Nachfrage?
Ich habe abgeschlossen. Ich habe abgeschlossen insofern, dass ich sage, ich mische mich in solche Sachen nicht ein. Das ist beendet und ich mache bestimmte Sachen weiter, aber wenn ich um Rat gefragt werde, mache ich das auch. Aber das ist aber eine neue Situation, wo ich einfach durch diese 7 Jahre selber natürlich eine Entwicklung gemacht habe, dass ich bestimmte Sachen gar nicht abstellen kann. Also wenn die Studierenden im Seminar männlich und weiblich nicht angeben, ne, dann sage ich zumindest die Fußnote unten. Und wenn eine Studentin von sich sagt, ich als Student habe, dann klingeln natürlich bei mir auch die Ohren, wo ich dann immer frage, sind sie weiblich oder männlich? Bestimmte Sachen, die geblieben sind, die sozusagen ein Ergebnis der Arbeit auch sind. Aber ansonsten mache ich jetzt mehr diese ganze Interkulturalität und im Rahmen der Interkulturalität natürlich auch die Geschlechtsspezifik, aber nur als ein Punkt. Ansonsten interessiere ich mich mehr für andere Kulturen.
Weitere Fragen? Ja, Edmund, was? Ja.
Was das für eine Stelle war, auf die Sie sich gerade beworben haben. Sie haben ja schon dreifach bei der Psychologie
Ja, Wirtschaft war ich Wirtschaftspsychologie, ne? Das war der Wirtschafts- und Organisationspsychologie. Und die Stelle in Stralsund war, also ging in den Bereich Management. Also war Wirtschaft, aber war Management und genau das, was ich gemacht habe, Organisationspsychologie und diese ganzen Sachen. Also wie baue ich entsprechende Strukturen auf, wie funktioniert das im menschlichen Miteinander und so weiter. Also sie passte wirklich idealtypisch. Ich habe mich prinzipiell nicht auf Stellen beworben, wo ich gesagt habe, passt vom Profil nicht, aber die passte wirklich sehr, sehr gut.
Heiko Maski.
Wissen Sie, diese Frage wird ja immer wieder gestellt. Und als wir das neue Landeshochschulgesetz bekamen, hieß es ja, wie viele Seiten ist es länger, dadurch, dass wir jetzt alles mit innen und so weiter haben, was soll das? Und so. Sprache und Denken hängen zusammen. Und das ist nun mal so. Und wenn die Sprache so ist, dann ist auch das Denken entsprechend. Und wenn wir sagen, der Chef und die Sekretärin, dann ist eben die Sekretärin weiblich und der Chef männlich. Und da denken Sie nicht einen männlichen Chef. Ich wollte eigentlich heute noch ein Beispiel mitbringen. Ich habe immer im Seminar mit meinen Studierenden so ein klassisches Beispiel. Ein junger Mensch namens X wird bald mit der Schule fertig sein und er hat also folgende Fähigkeiten. Da wird aufgezählt, ist gut in Naturwissenschaften, macht Sport gern, ist beliebt beim anderen Geschlecht und Sie sollen dann sagen, was Sie ihm empfehlen. Diese einfache, banale Aufgabe. So, Sie sitzen und überlegen, was Sie ihm empfehlen, welche Berufsplanung und so weiter. Und hinterher frage ich Sie dann, okay, und wer hat an ein Mädchen gedacht? Das heißt, ein junger Mensch namens X. Ja, er könnte ja Fußballer werden oder er könnte ja Trainer werden oder er kann Arzt werden und dann wird er Professor und so weiter und so fort. Das ist so in den Köpfen drin. Und deshalb, solange wir es nicht auch so denken, brauchen wir die Sprache als Vehikel. Ich habe mich am Anfang auch gesträubt und habe gesagt, was soll der Quatsch, das ist doch nur eine Formsache. Nein, es ist keine Formsache. Und zumindest sollte so viel Zeit dann sein. Wenn ich dran denke, an diese Fußnote, dann habe ich ja dran gedacht. Dann habe ich sie formuliert und dann ist sie da und dann weiß ich, dass es für mich ein Punkt ist. Ansonsten habe ich es gar nicht in meinem Denken irgendwo mit drin verankert. Das ist der Punkt. Und wenn wir es verankert haben, dann können wir auch die Fußnote wegnehmen. Aber das wird noch lange, lange dauern. Und ich kenne auch die Diskussion von den Frauen, die dann sich selber hinstellen. Ach, Quatsch, brauchen wir nicht. Sie haben Frau Wicker gehört, Frau Wicker als meine Vorgängerin, die dann sagt, ich als Arzt. Ich sage dazu nichts.
Haben wir noch eine Frage? Frau Neumann, wagen Sie noch, sagen wir mal, etwas jenseits eines hohen Frustrationspegels einen Ausblick zu geben, was denn spezifisch zur Gleichstellung noch gemacht werden könnte und sollte?
Erstmal müssen die Studierenden sensibilisiert werden. Ne? Das sind ja die, die dann den Weg gehen sollten und ja, zukünftige Professoren, Professorinnen werden, dass sie für diese Problematik aufgeschlossen werden. Und ich denke, wir müssten auch mehr anbieten in den einzelnen Fachdisziplinen zu dieser Spezifik, nicht herausgenommen als Einzelfach, dass man sagt, okay, wir machen jetzt in dem und dem Fach etwas zur Geschlechtsspezifik. Nein, dieses geschlechtsspezifische Denken in den jeweiligen Fächern, egal ob es Medizin ist, Sie kennen diese Problematik weiblicher Patient, männlicher Patient, dass die Symptome unterschiedlich sind. Das Leben kann davon abhängen. Ne? Das heißt also, es muss auch irgendwo dann mit gelehrt werden und nicht, weil sie im Manze sind oder wie auch immer, sondern dass die Geschlechtsspezifik schon eine Rolle spielt. Und wenn jeder Professor, jede Professorin das mit einbauen würde, als sozusagen roten Faden, dann würden wir viele Sachen ja, viel schneller hinkriegen und auch einfacher. Dann bräuchten wir nicht solche Vehikel wie Gleichstellungsbeauftragte, Frauenbeauftragte, wie sie in den alten Bundesländern heißen, beziehungsweise, dass man immer wieder gucken muss, haben wir eine Quote oder haben wir keine. Das würde sich dann erübrigen, wenn wir dann so weit wären und das ist noch ein langer Weg. Ich kann Sie also nur ermuntern, beziehungsweise auffordern, sensibler zu werden, wenn Sie es nicht so sind, schon sind, und dann natürlich entsprechend das auch einklagen, einfordern.
Das nehmen wir als Schlusswort. Vielen Dank.